Weihnachts oder am Tag nach Weihnachten erhielt ich ein E-Mail von meinem Bible-App, habe gar nicht gewusst, dass das auch E-Mails schreiben kann. Und da war das Bibelkapitel des Jahres, war da drauf, also der Abschnitt, der am meisten aufgerufen worden ist, jetzt in 2019 auf diesem App. Und dieses Jahr ist es ein Kapitel, das Kapitel 4 des Philipperbriefes. Und ich fand das eine ganz ausgezeichnete Wahl, ist eines Lieblingspassagen oder Abschnitte der Bibel. Und ich dachte sofort, als ich das E-Mail las, also Philipper 4, darüber mache ich meine Jahresendpredigt. Ist ja heute der letzte Sonntag im alten Jahr, falls es, gell? Im nächsten Jahr ist dann schon 2020. Und wir fangen gleich an. Es steckt so viel in diesem Kapitel, dass wir uns auf ein paar Hauptaussagen konzentrieren müssen. Wir fangen an mit Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch oder freut euch. Es ist ein Thema, das uns, Freude ist ein Thema, das uns jetzt immer wieder begegnet ist in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe stark den Verdacht, dass uns Gott ein bisschen ausbilden will, wie man zu richtiger Freude kommt. Und dieser Vers vom Apostel Paulus, er schrieb diesen Vers ja nicht irgendwo in einem Wellnesshotel oder an einem schönen Strand oder in einem mediterranen Straßencafé, sondern in einem römischen Gefängnis. Das waren immer ganz schreckliche Löcher. Fernsehen oder Beschäftigungsprogramm gab es keine. Die einzige Unterhaltung waren die Schreie der Gefolterten. Das Essen war äußerst karg, vom Miserabel gar nicht zu sprechen. Oft sind Leute in römischen Gefängnissen, wenn sie niemanden hatten, der sie von außen gefüttert hat, ihnen etwas zukommen ließ, sind dort verhungert, oder? Und ausgerechnet in so einer Situation, jetzt schreibt Paulus diese Worte. Und er schreibt sie an Menschen, die in Freiheit leben, im schönen Philippi, oder? Heute, glaube ich, noch ein schöner Ort, oder? Und schreibt ihnen, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Und das war seine Entdeckung. Er hat in dieser Situation, blieb ihm gar nichts anderes übrig, als konsequent zu Gott hinauf zu schauen. Und das könnten wir lernen, sollten wir lernen, wenn auch manchmal laufen bei uns die Dinge auch nicht so optimal, oder? Einsamkeit oder finanzielle Beklemmung zum Jahresende oder Beziehungskrise oder krank. Es gibt immer zwei Wege, wie man damit umgehen kann. Jammer, Klage, Ach und Weh, oder? Und Herr, warum immer ich und so? Und eben, oder eben, bewusst dann, wenn die Welt keine Freude liefert, versuchen einzusteigen in seine Freude. Und die Freude an dem, am Herrn oder in dem Herrn, die kommt nicht aus den Umständen. Sie ist unabhängig von den Umständen. Diese Freude kommt von oben und dann kommt sie von innen. Hängt nicht daran, was rundherum läuft oder eben auch nicht läuft. Man nennt das irgendwie antizyklisch. Antizyklisch, Fremdwortalarm. Was heißt antizyklisch? Ist ein Begriff, der ausgerechnet von der Börse kommt, wo Antizykliker sind Menschen, die kaufen, wenn alle andere verkaufen. Die kaufen, wenn es schlecht ist, oder? Und die Freude am Herrn ist auch antizyklisch, weil sie nichts zu tun hat mit den Umständen. Die Umstände können total gegenläufig sein. Schlechte Zeiten, traurige Zeiten, mühsame Zeiten, es gibt sie in jedem Leben. Doch wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir eben dieses Privileg, gerade solche Zeiten dafür zu nutzen, den Heiligen Geist, unseren Lehrer, unseren Tröster auch, unseren Fürsprecher, wenn nur Anklage ist rundum oder wenn wir uns selber anklagen, neu auf die Spur zu kommen. Und dann fängt die Freude, eine neue Freude an zu glimmen. Eine Freude, die nicht an den Umständen dieser Welt hängt, weil sie eben nicht von dieser Welt ist. Das entdeckte Paulus damals, als er da in seiner römischen Kiste hockte, oder? Und schrieb diese Worte ausgerechnet an Menschen, die es garantiert tausendmal besser hatten als er. Und dann setzt er aber noch einen drauf, dann zwei Verse weiter, schreibt ausgerechnet jetzt dieser Paulus, der wahrscheinlich am Hungertuch nagte und als Festtagsmenü gab es irgendwie zwei halbgekochte Fischköpfe oder so. Und er schreibt dann Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ist eine Botschaft gerade eben auch für uns hierzulande. Ich glaube, so der Durchschnittsschweizer gibt irgendwie so um die 14-15% seines Einkommens für Versicherungen aus. Und weil wir uns Sorgen machen, oder immer Altersversorgung, Krankenkasse ist ja klar und so. Aber wir haben noch viele, viele Versicherungen mehr. Ich hatte eine Zeit lang eine Versicherung dafür, dass wenn das Zahnglas ins Lavabo fällt und es einen Sprung gibt und so, es gibt eine Versicherung für das, oder? Oder auch wenn wir auf der Autobahn, wenn uns ein Stein in die Wind, wenn ein Stein herumfliegt und wir haben, der trifft uns an der Windschutzscheibe und dann gibt's dort einen Sprung. Auch da zahlt dann die Teilkaskoversicherung, oder? Aber für einen viel schlimmeren Sprung ganz woanders gibt es keine Versicherung, nicht einmal in der Schweiz. Und zwar rede ich von dem Sprung in unserer eigenen Schüssel, oder? Die uns immer wieder bringt uns dieser Sprung dazu, dass wir uns Sorgen machen. Und doch jetzt dieser Paulus, der ja wirklich Grund hat, zum sich Sorgen machen, weil im Gefängnis sitzen ist schon unangenehm, hochgradig unangenehm, aber vielleicht dann nachher kam ja noch irgendein Prozess oder so, oder man richtete die Leute auch ohne Prozess hin dazumal, man war da relativ flexibel, oder? Und dieser Paulus schreibt, sorgt euch um nichts, sondern lasst alles, oder wirklich alles, die Fischköpfe, die es gibt zum Mittag, jede Art von Mangel, Krankheit, miese Umstände, Schimmel im Keller, Feuer im Dach, Krach unter dem Weihnachtsbaum. Lasst alle Dinge in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Vor Gott kund werden, damit Gott es weiß. Gott weiß schon alles, aber es ist gut, wenn wir ihm die Sachen kund werden lassen, weil dann kann er reagiert meistens, wenn wir uns an ihn wenden. Er ist ein bisschen so, wie soll ich sagen, er ist mehr eingestellt, dass wir zu ihm kommen, als dass er uns alles nachträgt, oder? Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Hat Daniel schon gesagt, Gebet, Flehen, Danksagung, Neujahrsmorgen dann, am 1. Januar, wenn du in der Gegend bist, wenn du aufmachst, komm doch auch und lass deine Anliegen in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden, zum Jahresanfang. Ist ein eine gute Methode, das Jahr zu starten. Und auch für den Rest des Jahres wollen wir unseren Herausforderungen so begegnen. indem wir immer, bevor wir zu allen anderen Mittel und Methodchen greifen, vielleicht im Gebet noch einen Gang zulegen. Ich finde es irgendwie noch super hier. Es ist so Bitten in Gebet, oder? Das ist so wie der erste Gang. Das macht man immer und so. Aber dann kann man noch wie einen Gang hinaufschalten zu, und flehen, oder? Das ist uns, der Schweiz kenne ich kaum jemanden, der für etwas flehen muss. Es ist wie aus der Mode gekommen. Man kann gar nichts mehr richtig anfangen mit diesem Begriff. Aber flehen würde eigentlich bedeuten inständig oder händeringend oder aus tiefster Seele beten. Einen wie in den zweiten Gang schalten, oder? Und das Dritte ist auch noch, war für mich ein Glaube fast ein, ich bin jetzt dann bald 40 Jahre im Glauben unterwegs, habe in den letzten ein, zwei Jahren wirklich angefangen, das mal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, habe auch allen Grund dazu, Gott zu danken und ich mache jetzt da richtig auf bürokratisch, wenn ich etwas bekomme von Gott, dann danke ich ihm dafür. Hab das mal in einem Psychologiekurs gelernt, dass wenn du ein Verhalten belohnst oder so, dann kommt mehr, oder? Und ich hoffe, aber das funktioniert da oben, ehrlich. Also meine, Gott lässt sich nicht manipulieren, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Es geht darum. Das ist eine Das habe ich ganz anders erlebt in anderen Kulturen, aber das ist, wir Schweizer haben ja so viele Vorteile, aber das ist einer unserer großen Schwächen, dass viele Schweizer, wenn sie etwas bekommen von Gott, dann stecken sie es in die Tasche und in zwei Tagen ist es vergessen. Und in einer Woche muss man die Leute daran erinnern, du jetzt vor einer Woche oder so, hast doch das und das erlebt und ja, dann zweifeln sie schon wieder. Ich habe das erlebt in Australien, wo wir viele Chinesen hatten, immer in der Gemeinde. Dass, wenn die etwas bekommen von Gott, dann kommen sie die nächste Woche drauf, bringen sie irgendwie jemanden mit aus der Familie. Hey, hier bekommt man etwas von Gott und so. Und diese Dankbarkeitshaltung, diese Wertschätzung, Gott ist nicht irgendwie zuständig, es für uns zu organisieren. Danken wir ihm, wenn er etwas rausrückt. Und das, so steht es in der Bibel. Und meine Entdeckung ist, wenn wir es machen, dann schickt er noch mehr, oder? Danken wir Gott, vergessen wir nicht Danksagung, wenn Gott eine Lösung schenkt, wenn er eingreift, wenn er uns eine rettende Idee schenkt oder uns sonst wie Hilfe schenkt. Ich erlebe seit etwa zwei Jahren immer wieder, dass wildfremde Leute mir die brandheißesten Tipps termingerecht irgendwie in die Bude liefern. Leute, die ich nicht kenne. Gott spricht irgendwie. Ganz, ganz komisches Zeug erlebt. Und ich glaube, es hat zu tun, das Erleben Gottes hat damit zu tun, wie dankbar sind wir, wenn wir etwas mit Gott erleben. Da. Gebet, erster Gang. Flehen, zweiter Gang. Danke sagen, dritter Gang. Oder? Auch zu diesem Ratschlag kam Paulus ausgerechnet eben, eigentlich ist es der Tiefpunkt seines Lebens, also gut, vielleicht schiffbrüchig sein war noch ein bisschen tiefer, aber dauerte nicht so lang, aber da, oder so, ein paar Monate in Rom in der Kiste hocken, das ist kein guter Ort zum Sein, oder? Und da schreibt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sagt Paulus, Jesus hat auch immer wieder in diese Ecke hineingepredigt. Ich möchte zum Thema Beten statt Sorgen, oder? Beten statt Sorgen, wenn du es lieber von Jesus persönlich hast. Jesus predigte, sorgt euch nicht um euer Leben. was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Schaut auf die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Armeslänge hinzuzufügen? Was sorgt ihr euch um Kleidung? Lernt es von den Lilien auf dem Feld. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo in seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht. Das ist der Zusammenhang. Sorgen, zu viel Sorgen, immer Sorgen und Zörgeln. So wird man kleingläubig, oder? Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das sorgen sich die Heiden, doch euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Vers 34, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Ich finde das mega wichtig, weil das ist das Nächste, was ich mir angewöhnen möchte, ist, ich will sorgen. Ich brauche das nicht mehr. Ich bete jetzt und mache mir keine Sorgen mehr. Und möchte uns alle ermutigen, diesen Zusammenhang auf der einen Seite Sorge und Kleinglaube, auf der anderen Seite die Antwort eben, anstatt Sorgen beten, wenn wir nur halb so viel beten, wie wir uns sorgen, kommen wir schon mega weit. Kommen wir zurück zu Paulus, der da uns mitteilt, was er da in seinem römischen Gefängnis gelernt hat oder am Lernen ist. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns im Detail befasst haben vor einiger Zeit. Und diesem Vers, es gibt etwa 5 oder 6 Predigten zu diesem Thema auf unserer Webseite, zum Thema der Friede Gottes, oder? Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, oder? Schreibt Paulus, oder? Alle paar Tage kommen ein paar Soldaten, nehmen wieder jemanden mit aus seiner Zelle. Sie hatten damals nur Gruppenzellen, so unterirdische Gewölbe, prinzipiell ohne Tageslicht. Und dann so alle paar Tage tauchten ein paar Soldaten auf, nahmen wieder jemanden mit und er kam nie zurück, oder? Und Paulus schreibt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es ist eine traurige Tatsache in unserer gefallenen Welt. Etwas nervt immer, oder? Einer spinnt immer. Irgendein Stress läuft immer. Und irgendetwas nagt immer an unserem Frieden. Wir leben in einer enorm interessanten und dynamischen Zeit, aber auch in einer enorm friedlosen Zeit, oder? Und wir versuchen mit unseren Herausforderungen fertig zu werden. Und das tun wir, indem wir natürlich vernunftsmäßig damit versuchen umzugehen, Probleme zu lösen und so. Aber ich beobachte, wie Menschen regelmäßig stracks so in eine Art Vernunftsfalle tappen. Und viele Menschen leben in dieser Vernunftsfalle. Also sich irgendwie, sie hängen fest in einem Denkablauf, der irgendwie so geht, wenn ich jetzt nur noch das überwinde. Oder wenn ich jetzt nur das noch erreiche, dann werde ich zufrieden sein. Dann werde ich meinen Frieden haben. Und das ist die Vernunftsfalle in Reinkultur. Sie gaukelt uns vor, die Erfüllung oder das Glück oder der Frieden liege irgendwo da vorne in der Zukunft. Wenn endlich diese blöde Ausbildung fertig ist, dann bin ich zufrieden. Wenn ich endlich einen normalen Chef habe, dann habe ich meinen Frieden in dieser Bude. Und so geht es immer weiter bis hin zu irgendwie, wenn ich einmal pensioniert bin, dann habe ich endlich meinen Frieden. Aber so findet man nie zufrieden. Der Friede darf nicht irgendwo in der Zukunft liegen. Er muss hier und heute sein. Je mehr wir unseren Frieden, unsere Erfüllung, unser Glück irgendwo in der Zukunft suchen, desto mehr kommt uns der Frieden in der Gegenwart abhanden. Und das soll nicht so sein. Lesen wir, was Paulus schreibt, noch einmal. Denn er sagt uns, wo genau wir den Frieden Gottes eben finden und wo nicht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir finden den Frieden Gottes nicht, indem wir ihn via unsere Vernunft anzusteuern versuchen und es irgendwie zu managen versuchen. Denn der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Und wir finden den Frieden Gottes nicht, indem wir über Vergangenes nachgrübeln, weil an der Vergangenheit können wir gar nichts mehr ändern. Und wir finden den Frieden Gottes schon gar nicht, wenn wir irgendwie an unserer Zukunft herumhirnen. Ich kenne Leute, die hirnen an ihrer Zukunft herum mehr, als sie sich in der Gegenwart bewegen. Und so tappt man immer wieder in die Sorgenfalle, oder? Und das ist schade. Der Apostel Paulus schreibt im nächsten Vers, wie wir den Weg zum Frieden Gottes immer finden. Philipper 4,8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und dann heißt es, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Oder so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was mir aufgefallen ist, es ist wie eine Art eine Wegbeschreibung zum Frieden Gottes. Was mir aufgefallen ist daran, wenn man diese Worte anschaut, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, guter Ruf, Tugend, Lob, sind alles 100% positive Ausdrücke. Da ist kein Schatten irgendwie auf diesen Worten. Kein einziges Negativum ist darunter. Und möchte das einfach wieder mal in Erinnerung rufen. So wird der Friede Gottes oder der Gott mit uns sein, oder so finden wir den Frieden Gottes, weil so ist der Gott des Friedens mit uns. Wenn wir immer wieder konsequent aussteigen aus negativen Gedanken jeder Art. Ich habe mir das seit Jahren, ich war ja früher einer der negativsten Menschen in Winterthur, lange Jahre. Wenn ich meinen Mund aufmachte, kam Stacheldraht heraus, oder? Und ich bin jetzt, werde nächstes Jahr 65. Und wenn ich die Marktgasse hinauflaufe, hat es heute noch Leute, die aufgrund etwas, was ich gesagt habe, vor 40 oder 50 Jahren die Straßenseite wechseln. Das ist mir kürzlich wieder mal passiert, oder? Sack negativ und giftig, oder? Richtiger Giftzwerg. Aber so ist es nicht möglich, irgendeinen Frieden zu finden. Und das gewöhnt einem auch niemand ab. Wir selber aber haben es in der Hand, konsequent auszusteigen aus negativen Gedanken jeder Art. Für mich sind negative Gedanken, ist wie wenn es in einer Metzgerei stinkt oder so. Gerade wieder, jetzt hinterst du raus, oder? Das brauche ich nicht da, oder? Und machen wir das, lernen wir das, üben wir das, immer wieder aussteigen, sobald es anfängt zu negativen. Einfach aussteigen und versuchen, in etwas Positives einzusteigen, etwas Wahrhaftiges, etwas Ehrbares, irgendeinen Gedanken der Gerechtigkeit, etwas Reines. Wer braucht solche Worte heutzutage noch? Wir sollten sie brauchen. Wir sollten Reinheit irgendwie. Auch das ist etwas mega Positives, etwas Liebenswertes. Nehmen wir Philipper 4 hier. Es hat noch so viel gutes Zeug in Philipper 4, aber es ist jetzt 11.29 Uhr. Und darum stehen wir auf zum Gebet. Komm. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns als der Gott des Friedens begegnen möchtest. Du bist nicht der, wir sind hier nicht im Alten Testament zu Hause. Du begegnest uns als der Gott des Friedens und der Gnade. Und gib uns die Weisheit, Herr, im neuen Jahr. Gieße aus hier gute Gedanken, positive Gedanken. Hilf uns, auszusteigen aus Negativitäten jeder Art. Negative Gespräche, negative Zeitungsartikel, negative Fernsehprogramme. Einfach aussteigen, brauche ich nicht. Hilf uns einsteigen in das Programm des Reiches Gottes, wo Reinheit herrscht und Wahrheit und Gerechtigkeit und der Friede Gottes über aller Vernunft herrscht. Segne dein Volk im neuen Jahr mit Gedanken des Friedens und segne dein Volk im neuen Jahr mit einem Hang zum Gebet oder einem Drang nach Gebet. Jedes Mal, wenn die Sorgen kommen, oh, jetzt habe ich wieder zu wenig Stütz, oder? Ende Monat, warum habe ich nie Stütz Ende Monat? Wahrscheinlich, weil du zu viel brauchst, oder? Aber nicht an dem Zeug herumsorgen, sondern komm, mach dieses Jahr 2020 zum Jahr des Gebetes statt zum Jahr der Sorgen. Und Herr, segne dein Volk mit der Freude, die von oben kommt und die von innen kommt. Die Welt und ihre Lust und ihre Last und ihr Frust ist alles lustig. Aber den Frieden finden wir hier unten nicht. Wir brauchen, und die Freude finden wir bei dir, Herr, die Freude, die von innen kommt und die anhält. Segne dein Volk heute Morgen mit einem neuen Ansatz, Freude zu finden in unserem Leben. Freude zu finden bei dir, Herr. Mit dir, Herr. Freude, die von dir kommt. Es gibt es, Herr. Halleluja. Du nimmst dir die Mühe, Menschen so zu begegnen, die dich so suchen. Sei gesegnet heute Morgen mit dieser Links-Rechts-Links-Kombination aus dem Philipperbrief. Möge sie dich durchs Jahr begleiten. Es war weise irgendwie 3 Millionen Leute, die das angeklickt haben. Es ist eine ganz starke Ecke der Bibel. Sei gesegnet durch das Wort Gottes im Namen Jesu. Amen.